nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen, meine lieben Schäfchen, zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Warum ich euch mit Schäfchen begrüße, das werden wir im späteren Verlauf der Sendung noch klären, denn das geht zurück auf ein Zitat von der Spanierin Belén Mozo, die hat nämlich auf der LPGA-Tour sich etwas über die Vorgehensweise der Tour aufgeregt, das gleich bei uns in der Sendung, die eigentlich voller Highlights ist. Eine 59 gab es von Sam Saunders, einen guten Platz gab es von Philipp Mayo auf der Challenge-Tour. Es gab eine super Platzierung von Florian Fritsch in England beim British Masters. Es gab einen Erdrutschsieg beim President's Cup für das Team der USA. Und bei uns ist auch unsere Kollegin Desiree Wolf, über die ich mich natürlich auch genauso wie über das andere sehr freue. Hallo Desiree.
Erdrutschartig von der Wiesn zurück. Ja, hallo.
Siehst du, guck mal, auch du hast Epochales erlebt wahrscheinlich und hast vor allen Dingen Epochales im Golfsport gesehen. Fangen wir einfach mal mit der 59 von Sam Saunders an. Die ist ihm auf der Web.com-Tour gelungen. Er hat nachher zwar mit dem Sieg nichts viel mehr zu tun gehabt. Das Turnier ja auch unterbrochen, wird heute erst fortgesetzt. Wir können den Sieger auch noch gar nicht vermelden, aber wir können eben vermelden, dass Sam Saunders zum Auftakt diese 59 gespielt hat. Passiert ja nicht jedem.
Nee, und gleich so in der Eröffnungsrunde ist natürlich ein super Start ins Turnier, zum einen. Zum anderen, damit will ich das überhaupt nicht abwerten, ist es natürlich so, dass du eine 59 gerne mal schießt, wenn du nicht under pressure bist. Also insofern ist es vielleicht noch eher zu erklären, wenn so eine an den ersten beiden Tagen noch nicht der ultimative Druck auf dir lastet, da ist es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher. Das ist aber jetzt absolut soll das überhaupt nicht schmälern. Sam Saunders ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer extra unter Beobachtung von Zeit zu Zeit, einfach weil er eben natürlich der Enkel von Arnold Palmer ist und man in ihm zumindest auf amerikanischer Seite sicher irgendwie hofft, dass er das Erbe seines Großvaters fortführt. Und da freut es mich auch, wenn ihm dann sowas gelingt einfach. Er war ja auch überglücklich selbst.
Natürlich. Ist seinem Opa das eigentlich mal passiert? 59 gespielt? Ich glaube nicht, ne?
Ich wäre auch bei Nein. Ja. Also, weil die Liste der 59er ist nicht lang. Ja. Und es hat auch sehr lang gedauert, bis überhaupt mal eine kam. Und ich meine, dass da die ganz großen Namen nicht drauf sind. Da alle nicht.
Hat er doch immerhin das seinem Opa voraus, auch wenn er dann natürlich noch ein paar große Titel nachlegen müsste, um den ganz in den Schatten zu stellen. Aber Arnold Palmer, den kann man einfach auch, selbst wenn er ihn an Siegen überragt, nicht in den Schatten stellen. Arnold Palmer, das große Erbe von ihm. Ja, wie eine Legende natürlich über dem Golfsport allgemein. Und auf den Golfsport vom Wochenende, da blicken wir gleich drauf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Für euch noch der Hinweis, schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei. meinsportradio.de macht mit bei unseren Aktionen, so zum Beispiel auch bei unserem Bundesliga-Tippspiel. Findet ihr unter Aktionen oben im Reiter alle Infos und tolle Preise. Könnt ihr dort ebenfalls nachlesen und auch gewinnen, wenn ihr mitmacht und eben den Spieltag vielleicht für euch entscheidet oder am Ende die Saisonwertung für euch verbuchen könnt, dann kriegt ihr für den Tagessieg eine Ausgabe von Freunde oder von No Sports oder am Saisonende ein Abo einer dieser beiden Zeitschriften. Ganz nach Wunsch und wunschgemäß geht's auch gleich bei uns weiter mit Nur Golf.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir kommen zum President's Cup hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, der große Kontinentalvergleich zwischen den USA und dem Rest der Welt ohne Europa. Europäer ja beim Ryder Cup abgefunden, bei der Veranstaltung, die eigentlich auch Pate stand für diesen President's Cup und der in den letzten Jahren ja deutlich mehr Spannung geboten hat als der President's Cup. Auch in diesem Jahr war es wieder eine komplett einseitige Geschichte. Die USA mit ihrem 7. Sieg in Folge bei diesem Vergleich gegen die internationalen Desiree und einem 19-11 Sieg, der eigentlich schon fast am Samstag feststand.
Ja, das war eigentlich die blödste Ecke, dass du wusstest, es wird nicht mehr passieren am Sonntag. Also ich bin ja immer noch stolz darauf, dass ich beim Wunder von Medina, also beim Ryder Cup, damals wirklich jede Sekunde vorm Fernseher verbracht habe, weil ich gesagt habe, das geht rechnerisch noch und solange das nicht durch ist, bewege ich mich hier nicht weg. Und ich hatte auch den Glauben in das Team, dass das noch klappen kann. Und wenn du halt nun mal leider weißt, dass die Amerikaner noch genau einen einzigen Punkt brauchen in 12 Einzeln, dann möchte ich den sehen, der sagt, okay, die Internationals gewinnen aus heiterem Himmel jetzt auf einmal mit 12-0 die Einzel am Sonntag. Also das war im Prinzip klar, dass das so passieren würde. Und das war, also abgesehen von einem deutlichen Sieg, der dann zu Buche stand, war die Situation halt wirklich die, wo eigentlich jeder Fan auch nach dem Samstag wusste, was passieren wird und wo du dann nicht mehr großartig irgendwie Lust hast auf den Sonntag auch irgendwo. Natürlich hatte das internationale Team dann war noch motiviert, diese Scharte irgendwie auszuwetzen und wenigstens in den Einzelnen noch ein bisschen was zu holen, was sie auch gemacht haben. Aber das war kein guter Ausgangspunkt und das war eine herbe Klatsche für das internationale Team. Ja, aus mehreren Gründen. Da werden wir sicher jetzt noch im Laufe der Zeit drüber sprechen.
Da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Wir lassen erstmal Steve Stricker, den Kapitän der USA, über die Gründe für diesen Blowout sprechen.
Our guys just came in, I think, on a little bit better form than the international team, I think, is the bottom line. They have great players on there, but I think some of their great players weren't playing up to their capabilities, and our guys were. And you're playing right here in front of a home crowd. All that makes a huge difference, and so proud of my guys.
Also die Form auf Seiten der USA deutlich besser als bei den Internationalen. Dann natürlich noch der Heimvorteil. Desiree, was hat aus deiner Sicht den größeren Ausschlag gegeben? Die Form war es, oder?
Die Form, definitiv. Der Heimvorteil ist natürlich da, aber ganz ehrlich, die meisten der Internationals, wenn nicht im Prinzip eigentlich alle, spielen auf der PGA-Tour und sind natürlich durchaus gewohnt, in Amerika zu spielen. Und dieser Golfplatz, das ist auch so eine Sache, ganz ehrlich, also ich würde echt viel drum geben, da mal drauf spielen zu dürfen. Das ist ja ein Schmuckstück. Du hast praktisch permanent irgendwie einen Blick auf die Skyline von Manhattan und die Statue of Liberty. Und dummerweise bekommt man halt auf den Golfplatz eben nicht drauf, weil du da absolut als Nicht-Mitglied nicht drauf spielen darfst. Und um Mitglied zu werden, musst du auch Millionär sein, mehr oder weniger. Eher mehr, also gut situierter Millionär, weil du dich da wirklich einkaufen musst. Und wenn du da so nicht irgendwie irgendeinen Präsidenten oder Mitglied dieses Clubs kennst, dann kommst du da nicht rein. Und ich glaube, das ist für alle, war das ein Genuss, dort zu spielen, weil auch die Bedingungen wirklich okay waren. Und das würde ich gar nicht als ausschlaggebend irgendwie empfinden, auch wenn das natürlich, so wenn wir mal böse sind, ist es vielleicht noch einfacher, das amerikanische Team zu schlagen, wenn du in irgendwelchen unwirtlichen Wetterbedingungen, meinetwegen irgendwo in Südostasien oder sowas spielst, was die dann nicht so gewohnt sind. Aber da kommt dann wieder die Retourkutsche, ganz ehrlich, das sind dann die Internationals auch nicht mehr gewohnt. Also insofern, ich würde den Standortvorteil, den kannst du fast komplett rausnehmen eigentlich in der Beurteilung, finde ich. Es ist einfach darauf zurückzuführen, und Steve Stricker hat das perfekt zusammengefasst, dass das Team International über weite Strecken überhaupt nicht in der Form war, in der es hätte sein können. Also die einzelnen Spieler, das hat jetzt nichts mit dem Team zu tun. Das war absehbar. Du hast einen Jason Day dabei, der natürlich eine Saison spielt. Hättest du den letztes Jahr um die Zeit spielen lassen, hätte der alles überrollt. Da hätte der keinen Punkt liegen lassen. Du hast einen Adam Scott dabei, der auch seiner Form hinterherhinkt. Du hast wirklich ein Hideki Matsuyama dabei, der noch vor ein paar Wochen alles in Grund und Boden gespielt hat und auf einmal in einer totalen Formkrise ist. Also das sind halt so Entwicklungen, die du nicht vorhersehen kannst, die es halt gibt. Und unterm Strich ist es wirklich so, dass das amerikanische Team an allen Fronten wirklich mit allen Spielern in der Top-Form war. Mhm. Auch bedingt dadurch natürlich, dass die alle den FedEx Cup bis zu Ende gespielt haben oder fast alle zumindest. Und dass die alle halt frisch im Schwung waren und auch einfach gut gespielt haben, das muss man ihnen zugestehen.
Die Siege der Internationalen am letzten Tag, immerhin waren es ja dann noch 4,5 Punkte, die Internationals in den Einzelnen gemacht haben. Da haben dann auch Scott und Day mal gewonnen. Day gegen Hoffman mit 2-1 und Scott gegen Brooks Koepka mit 3-2. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass das Ding da eigentlich, um mit Jochen Breyer zu sprechen, durch war?
Vielleicht auf Seiten der Amerikaner vielleicht, dass die nicht mehr den ultimativen Biss hatten. Auf Seiten der Internationals würde ich sagen, es waren sechs klare Wins auf Seiten des Team International.
Ja, 7,5 sogar. Und ich habe die Zahlen vertauscht, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass die USA in allem vorne gelegen. Nein, 7,5.
Nein, es ist tatsächlich so, dass die Internationals sich den letzten Tag noch geholt haben. Also ja. In der Wertung, die haben 7,5 Punkte geholt am letzten Tag noch. Aber sie hätten halt nur mal 11 holen müssen und insofern war das ganz sicher der Tatsache geschuldet, dass die auch noch was wieder gut zu machen hatten. Also speziell bei Hideki Matsuyama, der über Justin Thomas wirklich wie eine Dampfwalze drüber gefahren ist. Und das ist eben auch so ein bisschen, da fragst du dich dann, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Weil Justin Thomas hat es durchaus nicht furchtbar schlecht gespielt, aber bei diesem 3-and-1-Win von Hideki Matsuyama, der hat irgendwie quasi gefühlt nur Birdies gespielt. Mhm. Und Eagles auch mal gerne so. Und Justin Thomas hat eigentlich auch immer, also hat auch sehr oft Birdies gespielt, aber halt nicht ganz so oft wie Matsuyama. Das also ist grob übertrieben, ist die Match-Zusammenfassung. Und das war zum Beispiel so, dass du dann, und auch Jason Day, die haben dann ihre Matches geholt. Auch Charles Schwartzel hatte noch was nachzuholen. Louis Oosthuizen hatte auch nicht die Form. Brandon Grace hat dann wenigstens halbiert gegen Dustin Johnson. Adam Scott hat einen Wahnsinnsschlussrun hingelegt. Der hat gegen Brooks Koepka gespielt und hat auf den Back Nine dann eine Birdie-Serie abgefeuert ohne Ende, um das dann wirklich noch auch hoch zu gewinnen, 3-2. Und vor allen Dingen Jonathan Vegas, der Venezuelaner, hat gegen John Spieth gewonnen. Das ist nicht gering einzuschätzen. Das war eine tolle Partie wirklich. Und bei ihm, glaube ich, war noch am meisten Emotionen dahinter, weil Vegas hat ganz sicher für seine Heimat gespielt. Also der hat gespielt für Venezuela und wollte auf die politische Situation dort auch aufmerksam machen irgendwo und hat für seine Landsleute gespielt. Also bei ihm war auch noch am allermeisten irgendwie Feuer dahinter, hatte ich so den Eindruck. Und insofern, also haben jetzt die Internationals diesen Sonntag für sich entschieden und haben damit zumindest verhindert, was nämlich auch noch nie passiert ist, dass das amerikanische Team oder überhaupt irgendeins von den beiden Teams alle Sessions für sich entscheiden konnte. Das wäre natürlich wirklich dann der absolute Faustschlag gewesen. Ja. Und das war es jetzt nicht. Und insofern, ja, also können die noch halbwegs erhobenen Hauptes da jetzt rausgehen. Ich bin da ehrlich gesagt ganz froh, dass die zweistellig wenigstens noch rausgegangen sind mit 19-11. Ja. Weil es sah ja lange Zeit so aus, als ob das einstellig bleiben könnte. Und das wäre dann vernichtend gewesen.
Wir lassen mal den vernichtend geschlagenen Kapitän der Internationalen zu Wort kommen, Nick Price.
You know, it was an amazing week. It's tough to be on the receiving end of another loss for all of us. But the one thing that we always take out of these weeks is a friendship and a bonding amongst all the guys, which is irreplaceable. To me, it's one of the most important things. And we got four new rookies this year: Siwoo, Jonathan, Adam, and who was the other one? Emiliano. Sorry. These guys got a taste of what this event is like, and even though we had our noses rubbed in it this week, that hasn't deterred their spirit. And you saw today the quality of golf that these guys showed, but also the passion for the competitiveness and the will to succeed. It was a terrific day for us today. You know, to win 7.5. What was the session? Yeah, 7.5, 4.5. I think that just it just speaks volumes for these guys. And again, I'm just so proud and privileged to have led them.
Also Teamgeist stellt Nick Price dann über den sportlichen Erfolg am Ende. Also auch da nimmt er Positives mit. Aber Desiree, wenn wir mal jetzt aus neutraler Sicht und aus Sicht des interessierten Zuschauers drauf gucken. Eine Veranstaltung, bei der das unterlegene Team zwar zusammengeschweißt wurde, Freundschaften geschlossen hat und eben guten Spirit gezeigt hat, aber hat der Wettbewerb in der Form noch eine Berechtigung, noch eine Zukunft, wenn man sich mal überlegt, also 7-mal in Folge von den USA gewonnen, auch zum Teil dominiert worden, vor 2 Jahren in Korea, da war es deutlich knapper, aber insgesamt blieb auch da unterm Strich ein Sieg der USA.
Die Perspektive in die Zukunft ist meiner Ansicht nach sehr, sehr schwierig, weil du hast jetzt mal isoliert betrachtet, hast du dieses internationale Team, was, wo die Leuchttürme, würde ich mal sagen, nicht jünger werden. Du hast Adam Scott wird deutlich über 35 sein in 2 Jahren. Du hast Jason Day, der ja auch immer wieder mit Verletzungen geplagt ist, wo du es auch nicht so wirklich berechnen kannst. Du hast die Altmeister Charles Wortzel und Louis Oosthuizen, die auch dann definitiv, die müssten auch, habe ich es nicht im Kopf, aber auch über 35 sein. Also das ist so ein bisschen die Kante, wo so die besten Jahre unter Umständen vorbei sind. Oder zumindest die jugendliche Frische nicht mehr ganz so vorhanden ist. Erfahrung ja, aber das Team wird auf jeden Fall älter und die wichtigen Teile des Teams werden älter werden und im dümmsten Fall nicht besser werden. Ja. Und du hast nicht so wirklich den Pool an super Nachwuchsspielern. Es ist jetzt zum Beispiel Emiliano Grillo, der ja zu diesem 2011er Jahrgang gehört, wie Jordan Spieth und Justin Thomas. Und so, der hat jetzt zwar gute Leistungen auf der PGA Tour gezeigt, aber der war wirklich überfordert mit diesem Wettbewerb, muss man jetzt leider so sagen. Der hat da nicht brillieren können. Adam Hadwin hat auch jetzt keinen schlechten Job gemacht, aber das sind nicht die Leute, die in der ersten Reihe stehen im internationalen Wettbewerb. Und wenn du dir das amerikanische Team anschaust, dann ist es halt so, dass du da nur Phil Mickelson hast, der rausfallen wird, möglicherweise irgendwann nicht mal gut, der spielt wahrscheinlich bis er 50 ist, aber also der alt wird, sagen wir es mal so. Aber du hast diese ganzen jungen Hüpfer, die da jetzt nachkommen. Ricky Fowler, John Spieth, Brooks Koepka, Patrick Reed, Daniel Berger, Justin Thomas, das sind mal so die besten davon. Da ist nur noch ein Matt Kuchar auch dabei, der so ein Tick über 30 ist. Ansonsten sind das alles junge Hüpfer und wenn du dir diese Mannschaft anschaust und dann mal so die PGA-Tour-Ergebnisse nimmst, da ist noch kein Xander Schaufele dabei. Ja. Da ist kein Olli Schniederjans dabei. Das sind die ganzen Rookies, die jetzt so auf der PGA-Tour auch schon Erfolge feiern, noch gar nicht dabei. Das heißt, die haben einen riesen Pool an Nachrückern potenziellen für das Team. Und die ich jetzt genannt habe, die werden über Jahre hinaus noch spielen und immer besser werden, so ungefähr. Oder zumindest besteht die Chance. Und insofern befürchte ich, dass das internationale Team in 2 Jahren nicht zwingend besser gegenüber den Amerikanern aufgestellt sein wird. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, wenn es dann so gar nie für einen Sieg reicht, wie sinnvoll ist die Sache? Und ich hatte ganz ehrlich dieses Jahr die Hoffnung, wenn auch leider an den Leistungen der vorangegangenen Wochen absehbar war, dass es wahrscheinlich nicht eintritt. Aber ich hatte die Hoffnung, dass dieses Team, was ich für eins der noch am besten aufgestellten der vergangenen Jahre halte, dieses internationale Team dem amerikanischen Team vielleicht ein bisschen Paroli bieten könnte und dass das so gar nicht geklappt hat. Puh. Ja. Also ich sehe da keine Besserung in Sicht, wenn ich jetzt mal ganz, ganz pessimistisch bin. Und das ist jetzt wirklich eine sehr neutrale Ansicht, weil ich zugeben muss, wenn wir über Ryder Cup Team Europe sprechen, bin ich eben nicht neutral. Also natürlich versuche ich es, aber da könnte man mir immer noch einen Tick Befangenheit unterstellen, aber das ist jetzt wirklich finde ich ehrlich gesagt auch zum Zuschauen für uns jetzt, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, war das tatsächlich auch so ein bisschen krass, weil du dann, also natürlich überhaupt nicht diese Passion irgendwie empfindest für diesen Teamwettbewerb, wie wenn das Team Europe spielt, wo du wirklich da irgendwie auf dem Sofa sitzt und am liebsten so, ich greife noch ein, ich will mitspielen und wo du die anfeuerst und wo jeder Punktverlust eine Tragödie ist. Ja. Und so können wir das wirklich relativ neutral betrachten und ist also fürs Turnier und den Fortbestand des Turniers war dieser hohe Sieg der USA nicht gut.
Wenn wir da mitspielen würden, wird es wahrscheinlich dann ähnlich ausgehen wie beim President's Cup. Aber das lassen wir mal kurz dahinter. Dann wird der Blowout wahrscheinlich noch deutlicher werden. Aber du hattest Phil Mickelson vorhin angesprochen. Der hat ja nun schon einiges an President's Cups mitgemacht und überhaupt an Team-Events mit den USA durchgestanden. Der ist natürlich der absolute Rekordhalter, was solche Turniere angeht. Und der hat gesagt, selbst für ihn war das eine völlig neue Erfahrung, so ein klarer Sieg.
We've always had fun in these events, whether we've won or lost. We always have a great time. We've always come together and really enjoyed each other's friendship and company these weeks, the experiences, the highs, the lows. And those moments bring you closer and those relationships last a career. But winning is even more special. It adds to the memories. It makes you want to remember it more. And a performance like this was unique because I've never felt that this stress-free on Sunday. We're always uptight. We're always anxious. It's always a close Sunday final. Even if you're 4 or 5 points down, you're going in believing you can win and make it up. We knew what the result was going to be. We just didn't know what the final tally, how it was all going to play out. So we didn't feel that stress. It was very weird. In all the ones I've played, and I've never had an experience like this.
Also konnte man ganz ruhig auch aus Sicht von Phil Mickelson den letzten Tag angehen. Aber was er besprochen oder angesprochen hat, diese Freundschaft, das war ja auch das, was Nick Price für das Team international gesagt hatte. Auch beim US-Team zählt das offenbar. Und bei Team-Events, da wird man zusammengeschweißt sogar. So alte Rivalen wie Tiger Woods und Phil Mickelson.
Ja, also Tiger Woods, der ja Assistant Captain war. Wir wissen alle, dass er im Moment nicht Golf spielen kann. Es gab also den berühmten Videoschnipsel, wo er eben Phil Mickelson innigst umarmt hat und Phil Mickelson natürlich zurück umarmt hat. Und da haben natürlich alle aufgeschrien und Tiger und Phil und die umarmen sich. Das ist tatsächlich eine Story, weil die ja jahrzehntelang natürlich Gegner waren. Im eher verfeindeten Sinn, würde ich jetzt mal wirklich sagen. Und ich weiß es nicht, das klingt jetzt auch blöd, aber also zumindest von Phil Mickelsons Seite aus denke ich mir einfach, der hat halt auch nur noch, also da ist von dieser Antipathie auch nichts mehr da, weil ich meine, der sieht auch nur, dass der Tiger jetzt wirklich im dümmsten Fall dem Karriereende zusteuert und da jetzt nicht mitmachen darf und er kann doch alles machen. Und also Phil Mickelson ist fein raus irgendwie und Tiger ist dann doch Sportsmann genug, um anzuerkennen, dass Phil Mickelson da eine gute Leistung gebracht hat. Und ich glaube, diese alten Antipathien, die es da gab und auch Vorkommnisse, die es da gab, die sind halt einfach dann auch irgendwann mal verjährt.
Altersmilde. Also buchstäblich. Ja, Altersmilde vielleicht dann auch irgendwie. Rauft man sich dann doch zusammen. Ja, es ist doch so. Ich meine, die sind ja sogar noch ein bisschen älter als wir. Zumindest Phil Mickelson ist älter. Tiger Woods, der ist ja in unserer Preisklasse durchaus drin. Ich bin ja froh, dass mein Rücken nicht so schmerzt wie bei ihm. Deshalb, auch da kann man ja ein bisschen milde sein.
Tiger Woods ist mein Jahrgang, wie ich immer sage, ein sehr guter Jahrgang. Aber da er Dezember ist, kann man vermuten, dass ich wahrscheinlich älter bin.
Das ist ja letztlich auch egal. Mist. Lassen wir Phil Mickelson über den Spaß mit jungen Leuten nochmal sprechen.
It's exciting to see these great young players bring the best out in each other and play our best golf in these events. It's exciting. I've believed and known how good these players are. I've seen it. How talented these guys are, and for them to bring out the best in each other, and is just impressive. It's you don't get a performance like we had this week without that little something extra, that little special something, and these guys brought it out in each other. It's fun to be a part of.
Yeah. Wie lange er dann noch ein Teil dieses jungen Teams sein wird, das lassen wir mal dahingestellt. Dieser hat ja schon gesagt, er spielt bestimmt bis 50, von daher, da wird er ja dann noch einen President's Cup erleben können. Aber er hat im Grunde auch das bestätigt, was du vorhin schon gesagt hast. Die Future looks bright.
Ja, kann man nicht anders sagen. Und da können wir tatsächlich noch kurz auch einen Blick auf 2018 werfen. Das wird auch fürs europäische Team natürlich eine sehr große Herausforderung werden. 2018 Ryder Cup in Paris, Versailles. Dieses amerikanische Team, die hatten so eine kleine Leistungsstelle mal so vor 4-6 Jahren. Also Leistungsstelle ist auch schon wieder fast zu viel gesagt, aber da schien es so ein bisschen, da waren noch einige ältere Spieler mit dabei. Ich nenne jetzt Jim Furyk, weil bekannt ist, dass ich nicht sein größter Fan bin, der arme Jim Furyk. Ich tue ihm total Unrecht. Aber ein paar einfach ältere Spieler, die jetzt deren Zenit tatsächlich vielleicht schon überschritten war, jetzt haben die komplett sich verjüngt. Und das, was danach kommt, das haben wir jetzt ja schon x-mal gesagt und das wird sich auch nicht ändern in seiner Richtigkeit. Das ist halt eine ganz krasse junge Generation mit absolut toughen Spielern, die auch eben auch noch super, die brauchen kein Bonding, die müssen sich nicht erst kennenlernen, weil die kennen sich eh schon alle, die sind zusammen aufs College gegangen zum Teil und kennen sich von der PGA Tour und gehen zusammen auf Spring Break und so weiter und so weiter und dann hast du natürlich also wirklich ein sehr kampfstarkes amerikanisches Team und das wird auch nächstes Jahr beim Ryder Cup in Europa für das europäische Team schwierig werden, weil da musst du wirklich was entgegensetzen und ich hoffe sehr sehr stark, dass das also auch nicht annähernd so eine Klatsche wird wie das jetzt, was das internationale Team erfahren musste. Aber da müssen sich die Europäer auch warm anziehen.
Und da braucht das europäische Team natürlich dann Leistungsträger in absoluter Topform. Ich spreche da nicht zuletzt über Rory McIlroy. Und apropos McIlroy und Topform, da war doch was in dieser Woche beim British Masters. Zumindest ein sehr, sehr starkes Ergebnis von Rory McIlroy, trotz aller Verletzungssorgen, trotz aller Formsorgen, die wir ja auch schon vorm Start des British Masters gehabt haben. Und das British Masters, das ist jetzt gleich Thema hier bei uns auf meinsportradio.de. Aber wir sind mit dem President's Cup noch nicht ganz fertig. Ein paar Bemerkungen dazu machen wir vorher noch.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Den President's Cup haben wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de noch nicht ganz ad acta gelegt, obwohl das Ergebnis ja eigentlich so klar war, wie man es vorher ja vielleicht nicht erwartet hätte, aber das lässt eigentlich wenig Fragen offen an der Dominanz der USA. Lass uns, Desiree, noch auf ein paar weitere Begebenheiten bei diesem President's Cup 2017 eingehen, der ja in Jersey City vor den Toren von New York ausgetragen wurde. Siwoo Kim, der auf Seiten des International Teams ja sein Debüt gegeben hat als Rookie, also an den Start gegangen ist, in diesem Jahr ja schon The Players gewonnen hatte, da ja einen herausragenden Sieg gefeiert hat, der bekam auch so ein bisschen nicht nur auf golferischer Sicht sein Fett weg.
Ja, das war eine ganz witzige Szene eigentlich, weil Siwoo Kim hat gegen Daniel Berger gespielt im vierten Match bei den Singles am Sonntag. Und das ging so hin und her und her und hin. Letztendlich vom Ausgang her, ich nehme es gleich mal vorweg, hat Daniel Berger gewonnen gegen ihn. Aber Siwoo Kim hat tatsächlich dann bei einem Loch, ich glaube, es war Loch Nummer 11, das war auch, glaube ich, sogar nur ein paar Save, aber hat er dann einen sehr schwierigen Putt wirklich ganz gefühlvoll gespielt. Das war toll gemacht, weil der hatte ein blödes Break und der hatte dann auch eine ganz, ganz langsame Geschwindigkeit, weil schneller wäre auch blöd gewesen. Und ich habe diesem Putt dann so zugeschaut und auch die Kommentatoren meinten so, sehr gefühlvoll, aber ob der reingeht. Und er ging natürlich rein. Und das war so ein offensichtlich wichtiger Moment in dem Matchablauf auch für Siwoo Kim. Und dann hat er die Patrick-Reed-Geste, also den Zeigefinger mit der Psst-Geste sozusagen zu den Zuschauern gemacht. Und zwar gleich zweimal. Und ich meine, du musst dir vorstellen, der Typ läuft Gefahr, sein Match zu verlieren. Oder also es war auf jeden Fall klar, dass er das nicht haushoch gewinnen wird. Und ist umgeben von so einer amerikanischen Crowd und traut sich dann diese Geste zu machen. Und die amerikanischen Reporter von Golf Channel haben das hinterher auch nur kommentiert, indem sie gesagt haben, naja, der zeigt jetzt auf einmal in so einer aufgepeitschten Matchplay-Situation mehr Personality als während des ganzen Player-Championships, weil sie halt einfach so, ich meine, Siwoo Kim ist der Vorzeige-Asiate, würde ich da mal sagen. Der macht sein Ding, der geht da ganz ruhig über den Golfplatz. Das ist ein bisschen auch ähnlich wie bei Hideki Matsuyama, wobei der ist noch emotionaler. Aber Siwoo Kim hat wirklich diese koreanische Attitude, dass er wirklich komplett kontrolliert ist und normalerweise keinerlei Emotionen zeigt. Und dann ist er auf einmal da irgendwie aus sich rausgegangen und dann mit der Patrick Reed-Geste in Amerika, wo ich mir nur gedacht habe, oh, wow, okay. Und das fand ich letztendlich cool. Dummerweise gab es ja sowieso schon einen Vorlauf, der wahrscheinlich diese Geste auch provoziert hat, weil Siwoo Kim hat sich wohl mega drüber aufgeregt, dass es auch so ein Lied gab über ihn irgendwie, was dann Jordan Spieth hinterher in der Pressekonferenz dann auch noch gesungen hat. Und das hat irgendwas mit Siwoo Kim und dann irgendwas, ich glaube, mit Simon Wagling zu tun oder was, irgendwas mit his ass,
irgendwie move your ass.
Shaking that ass, yes, ja. Genau. Und da, das, also, fand ich schon nicht besonders nett von Jordan Spieth, das nochmal aufzugreifen in der Pressekonferenz, aber er hat da auch gesagt, das muss ihn furchtbar geärgert haben und vielleicht war die Geste auch dann eine Reaktion darauf, man weiß es nicht, aber, Siwoo Kim hat letztendlich auch dann, er hat zwar das Match verloren, aber auch da erst so ein bisschen aufblitzen lassen, was er alles kann. Also ich meine, du hättest auch erwarten müssen, dass ein amtierender Players-Champion da durchaus mehr fürs Team tun kann. Also eine von den vielen Geschichten im Team International.
Und solche Geschichten und solche Begebenheiten und auch Gesänge gehören ja zu so einem Duell auch irgendwo dazu, wenn es alles im sportlich fairen Rahmen bleibt und dann keine persönlichen Angriffe kommen, sondern eben solche Gesten dann lächerlich gemacht werden, dann ist das Ganze ja auch noch vertretbar. Präsentiert wurde die Trophäe an das siegreiche Team gestern wie es für den President's Cup sich gehört, natürlich vom Präsidenten, der war gestern dann unvermeidlich.
Ja, was heißt unvermeidlich? Man muss ja kurz mal erwähnen, dass bisher noch kein amtierender US-Präsident diese Trophäe überreicht hat. Wird man jetzt sagen, gut, alle 2 Jahre sind die irgendwo auf der Welt, da ist es eh schlecht. Aber auch in Amerika war es bisher nur einmal so, dass Bill Clinton mal vorbeikam im Verlauf des Turniers als amtierender Präsident. Der momentane amtierende Präsident der Vereinigten Staaten hat sich nicht nehmen lassen, da vorbeizukommen und auch das meiste dieses Golfturniers auch anzugucken, wie er selbst gesagt hat. Er hat ja offensichtlich auch zurzeit nichts Besseres zu tun.
Natürlich nicht.
Und es ist, also ich... Wir sind hier normalerweise nicht politisch und versuchen uns da rauszuhalten, aber Malte, ich bin echt pisst. Also ich habe mir dieses Video dann angeguckt, wie der die Trophäe überreicht hat und das ist halt Trump, wie er leibt und lebt. Und der fängt dann auch an zu faseln, so ja bla und die haben einen guten Job gemacht und irgendwie so eine halbherzig sportlich faire Erwähnung des Team International, wo ich auch schon sage, what? Das kann ich gewusst erst, auf welches Team er abzielt. Und dann will er irgendwie, dann dachten alle, okay, jetzt kommt, aber das amerikanische Team war ja ganz toll. Und dann fängt er auf einmal an, ja, und die Ereignisse in Texas und we think of Texas. Und du siehst richtig, die Spieler hinter ihm, die stehen da alle so aufgereiht und alle so, was, Texas? Meint er jetzt irgendwie Naturkatastrophen oder meint er Spieler aus Texas? Und yes, and the latest catastrophe, da, da, da. Und dann kommt er wieder wie mit seinem, oh, it's an island in the Big Ocean, hat also, wahrscheinlich ist ihm der Name Puerto Rico nicht eingefallen, hat also irgendwie drum rum geredet, dann Puerto Rico, dann hat er diesen Cup irgendwie den, ich weiß nicht genau wem, aber irgendwas im Kontext dieser Ereignisse gewidmet und das, es war einfach alles mostly irritating, also und dann steht er da und er ist einfach nur er selbst, was mich persönlich schon aufregt, ich höre schon auf, aber er ist nun mal der Präsident, er überreicht diese Schüssel. Ist ja okay. Aber wo ich dann nicht mehr mitgegangen bin, das ist, dass Steve Stricker dann natürlich total thrilled war, dass er den Cup vom Präsidenten der Vereinigten Staaten bekommen hat. Meinetwegen auch noch okay. Was soll der sagen? Die können ja nicht irgendwie in Amerika irgendwie da irgendwas Negatives gegen den Präsidenten in dem Moment sagen. Ja, könnten sie vielleicht, aber passiert im Golfsport nicht. Aber das dann bei der Pressekonferenz auf die Frage, ob Steve Stricker mit der Mannschaft quasi ins Weiße Haus gehen würde, wenn sie dahin eingeladen würden, hat Steve Stricker zumindest noch mittelunverbindlich gesagt, wenn diese Einladung kommen würde, würde ich alle meine Spieler fragen, ob sie dahin gehen möchten irgendwie. Was ja noch, das ist ja immerhin noch relativ defensiv. Dass daraufhin aber Dustin Johnson und Justin Thomas im Besonderen sofort den Arm heben und sagen, ja, ich bin dabei, hey, cool, lässt mich dann manchmal ein bisschen an dem Inhalt der Köpfe der beteiligten Spieler irgendwie zweifeln. Du kannst dich in so einer Situation, wie es übrigens Steve Stricker noch halbwegs gut gemacht hat, kannst du dich ja unverbindlich smart geben und du kannst ohne irgendjemanden anzugreifen, kannst du das so abhandeln, ja, wir werden sehen und so weiter. Aber dann so offen irgendwie, ja klar, super, nur weil Donald Trump x-tausend Golfplätze gebaut hat und für den Golfsport was getan hat, wenn man das so sehen möchte, das finde ich ganz furchtbar und das ist so eine riesen Kluft dann, die du da auch siehst zwischen dem, in dem Fall ist es nämlich wirklich dann der reichen Sport Golf, der den Präsidenten unterstützt und dem Sport der Schwarzen sozusagen, die halt die Eier haben, dann mit dem Kniefall und anderen Dingen eine Protest Geste auszudrücken. Und das ist halt im Golfsport nicht drin. Aber ich kann besser schlafen, wenn es einem nicht so genau vor Augen geführt wird.
So sieht's aus. Trump wusste übrigens auch gar nicht, wo dieses Land International eigentlich liegt.
Ja, also der ist wirklich, der kann keinen klaren Satz fassen. Das wissen wir alles. Aber ich bin immer noch blöd genug, mich jedes Mal drüber aufzuregen. Und in dem Fall ist es halt wirklich so, das ist ein Sport, den wir alle wirklich lieben, kann man nicht anders sagen, sonst hört man diese Sendung nicht und sonst würden wir die Sendung auch nicht machen. Und jeder kann unterschiedliche politische Meinungen, Einstellungen haben, das ist alles komplett in Ordnung. Aber dass man in so einem Moment, wo es so klar ist, was dieser Typ tut, lass uns mal so stehen, dann da noch irgendwie so Dustin Johnson-like sagt, ja super, hey, cool, finde ich gut, da gehen wir hin. Ich weiß nicht, so viel gesoffen kannst du gar nicht haben. Sorry, hatten sie zu dem Moment auch nicht vor einer Pressekonferenz. Also das ist einfach, das finde ich dann immer so ein bisschen armselig und da würde ich mir ein paar Typen mehr wünschen, die da einen Tick durchdachter sind und die da einen Tick besser und differenzierter dann antworten können.
Das ist allerdings in den USA ein bisschen schwierig, weil es da eben auch diese Verquickung gibt. Hoffen wir mal, dass sich irgendwann mal jemand findet, der vielleicht dann auch entsprechend Zivilcourage hat und sich gegen so etwas dann auch mal behauptet. Wir gucken rüber zur European Tour gleich mit Rory McIlroy, tolle Leistung, aber auch vor allen Dingen mit Florian Fritsch, der auch eine sehr, sehr starke Leistung, vor allen Dingen am Schlusstag, gezeigt hat beim British Masters. Das gleich bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Wir schauen rüber zur European Tour hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de, blicken zum British Masters, das ausgetragen wurde in den USA, nicht in den USA, im Vereinigten Königreich natürlich. Newcastle upon Tyne, Close House Golf Course, das war der Austragungsort, Desiree. Und am Ende mit Paul Dunn, ein Ire vorne, minus 20, drei Schläge vor Rory McIlroy, dem Nordiren, und vier Schläge vor Robert Karlsson, dem Schweden, und sechs Schläge dahinter auf dem geteilten vierten Platz zusammen mit David Lingmert und Graeme Storm. Da lag Florian Fritsch platziert, ein wichtiges Ergebnis für ihn im Endspurt der Saison. Auf die Bedeutung gehen wir gleich noch ein. Zunächst mal Paul Dunn, den wir da vielleicht vorne nicht erwartet hätten, der aber eine sehr solide Woche gespielt hat und vor allen Dingen eine wirklich brillante 61er Schlussrunde.
Ja, also Paul Dunn ist tatsächlich ein Spieler, der als Amateurspieler schon wirklich alles abgeräumt hat, was irgendwie ging. Und der jetzt natürlich dann auf der Profitour unterwegs ist. Und da ist es dann tatsächlich immer wieder schwierig, den Einstieg zu finden. Er hat immer wieder gute Ergebnisse gespielt, aber er hatte eben noch keinen Turniersieg jetzt. Und ich denke, dass er den von sich durchaus schon früher auch erwartet hätte. Was er aber jetzt bei diesem Turnier gemacht hat, in allen Runden, aber speziell in der Schlussrunde, war natürlich wirklich eine Demonstration dessen, wie er Golf spielen kann und wie unglaublich versiert er ist und was er da für Schläge drauf hat. Und er hat ja nicht nur eins oder sieben Birdies gespielt, sondern auch noch ein Eagle an Loch 6. Und ansonsten kein Bogey, bogeyfreie Runde. Und war ja in der Situation, dass er sich durchaus dann des Feldes erwehren musste, und dass er wusste, da kommt noch ein Rory McIlroy, der hier auch irgendwie eine Welle macht und ja dann im Endeffekt eine -7-Tagesergebnis gespielt hat, nur im Vergleich zu der -9, aber diese -9 war abartig gut. Und Paul Dunn hat es richtig toll durchgezogen. Der hat ja schon angefangen an Loch 1 mit einem Chip-In und hat standesgemäß, um das abzurunden, dann an Loch 18 genau dasselbe nochmal gemacht. Der musste nicht mal mehr putten an Loch 18. Der hat auch eingechippt, und zwar jetzt nicht aus irgendwie nächster Nähe, irgendwie so ein Schlag, den du aus dem Repertoire abrufen kannst, sondern wirklich wirklich ums Grün rum gar nicht mal so toll gelegen und dann wunderbar langen Chip und Run reingezirkelt. Und das ist, also muss ich wirklich sagen, finde ich einen ganz, ganz tollen jungen Spieler. Und dass ihm das jetzt gelungen ist, der erste Sieg, ist für ihn ganz, ganz wichtig, weil das dieser Türöffner ist, den die Spieler immer wieder brauchen. Wenn du dem ersten Turniersieg noch hinterher hechelst, ist es immer schwierig, da setzt du dich immer unter Druck und denkst, es muss doch jetzt mal klappen, jetzt hat er den und noch dazu einen gar nicht mal so niedrig dotierten. Und ich glaube, es kann dann noch viel entspannter rangehen an die Sache. Und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, weil ich sage, von dem werden wir tatsächlich noch einiges hören. Das finde ich einen sehr vielversprechenden jungen Spieler. Hat einen tollen Schwung übrigens auch. Ja, also
das muss man sagen. Stilistisch sehr, sehr sauber, stilistisch sehr, sehr schön. Vielleicht auch stilistisch insgesamt ein bisschen kraftschonender als das, was zum Beispiel Rory McIlroy ja anbietet. Und wir haben ja über seinen kraftraubenden Golfschwung und überhaupt sein kraftraubendes Spiel ja schon öfter gesprochen.
Ja, aber also bei Paul Dunn, das ist also wirklich eine Augenweide. Also ich finde ihn ganz, ganz großartig zum Zuschauen. Und offensichtlich sind mit dieser Spielweise Ergebnisse in diesem Bereich absolut drin. Und also er hat da keinerlei Beeinträchtigungen. Ja. Aber es ist halt ein weicherer Schwung. Und er hat nicht diese rohe Kraft, also roh nicht negativ gemeint, aber also Rory McIlroy, wenn der natürlich Dinger rausballert, das ist natürlich unglaublich und die fällt immer wieder die Kinnlade runter, aber du kannst halt auch nicht nur davon leben. Das gibt halt jetzt oder gab immer wieder den Fall in letzter Zeit, dass der Turniere spielt, womöglich sogar trotz minimaler gesundheitlicher Einschränkungen im Rücken und da Drives rausballert mit 300, was weiß ich wie viel Yards. dauernd in Serie, aber du musst den Rest des Spiels halt auch zusammenhalten. Und bei McIlroy kommt halt dann ab und zu mal wieder das Putten ins Spiel. Bei Paul Dunn, der spart sich's gleich, weil er einchippt. Haha, kleiner Scherz. Ja, gut. Nein, aber der hat halt wirklich, also die Statistiken, das meine, bei einer minus 9 brauchst du die Statistiken nicht anschauen. Die sind dann eigentlich klar. Statistiken brauchst du eigentlich immer dann, wenn es nicht lief, um zu gucken, woran hakt's eigentlich. Und er hat halt wirklich, also mich hat diese Souveränität begeistert, weil er einfach, klar lag der dann vorne und auch wirklich satt vorne. Aber da kann immer mal noch was passieren. Da kann immer mal wieder hier ein Double Bogey oder sowas passieren. So einfach war der Platz es nur auch wieder nicht. Und er hat es ganz, ganz routiniert durchgezogen und kann mich nicht mehr erinnern, was es war, aber irgendein Par-Save auf den Back Nine, war es 14 oder 15 irgendwo, war halt dann auch wirklich beeindruckend. Also wenn dann das Bogey quasi drohte, hatte er halt dann wirklich die Kraft und auch die Energie, das abzuwenden und seinen Lauf auch fortzuführen. Und insofern, also all praises for Paul Dunn, also finde ich ganz, ganz toll. Und ehrlich gesagt habe ich auf diesen ersten Sieg gewartet, weil der Junge sollte uns, wenn es gut läuft, noch viel Freude machen.
Und über Rory McIlroy, den Mann, der ihm das Ganze ja fast noch hätte streitig machen können, müssen wir natürlich auch sprechen. McIlroy, wir hatten ihm ja mehrfach schon angeraten, dann vielleicht doch die Saison mal zu beenden, seine Verletzung lieber auszukurieren. Jetzt tritt er beim British Masters an und spielt vor allen Dingen das Wochenende ja herausragend gut. Vor allen Dingen die 63 am Schlusstag, da nochmal ein ganz besonderes Ausrufezeichen. Braucht Rory jetzt doch keine Pause?
Ich würde sagen, er braucht die Pause, aber ich bin ja immer Mami und Mami hört man nicht gerne. Ich befürchte, er wird sie sich nicht nehmen. Also er hat ja eigentlich gesagt, er wird das tun. Also er wird jetzt nächste Woche noch Alfred Dunhill spielen und dann erstmal Pause machen und sich gesundheitlich in Ordnung bringen und einfach irgendwie dann irgendwann wieder ins Training ansteigen. Also nach eigener Aussage würde er, also ich habe das schon fast so verstanden, dass er das Tourfinale verpassen würde. Wenn das jetzt so gut läuft, ehrlich gesagt, wie gesagt, er hat sich schon mehrfach umentschlossen in der Saison. Ich befürchte fast, dass er zu Ende spielt. Und befürchten heißt halt immer, wenn da noch was ist gesundheitlich, klar kann er offensichtlich damit noch richtig tolle Ergebnisse spielen, müsste er trotzdem raus und sich erholen. Siehe Tiger, also dieses Weiterspielen dann ist halt einfach echt äußerst unklug. Ich kann natürlich ein bisschen auch verstehen, dass so ein Spieler dann sagt, na, aber es läuft ja super, warum soll ich jetzt irgendwie eine Pause machen? Diese Größe müsste er haben. Das könnte jetzt, also so ein Szenario, was sich mir aufdrängen würde, wäre jetzt, dass es jetzt gut läuft, dass er nächste Woche auch irgendwie gut spielt, dass er sagt, na ja, nee, ist eigentlich doch alles prima, ich spiele jetzt das Tourfinale zu Ende oder zumindest, also ich lasse vielleicht ein bisschen was aus, spiele dann aber Abu Dhabi wieder und das Tourfinale, vielleicht hat er das auch eh vorgehabt, ich weiß nicht, wie lange seine Pause anvisiert war, aber eigentlich hatte ich so verstanden, dass er jetzt komplett die Saison eigentlich beenden wollen würde. Ja. Und wenn er das jetzt aber dann zu Ende spielt und das alles läuft und er womöglich sogar das Tourfinale gewinnt, das ist alles im Bereich des Möglichen, natürlich. Aber dann kommt irgendwie der Februar und diese Rücken fängt wieder an. Ja. Ich meine, das kannst du nicht ausschließen, das kann auch wieder anfangen, wenn er jetzt eine Pause macht, aber ich denke halt, dass das alles übergeordnete Ziel ist ja bei ihm der Masters-Sieg. Das sind wir im April zeitlich. Und also wenn ich irgendwas zu sagen hätte und ihn beraten müsste, würde ich ihm sagen, scheiß auf diese Saison jetzt, du brauchst es nicht. Der hat das alles schon gewonnen und die Kohle braucht er auch nicht und die Triumphe braucht er nicht. Das gibt ihm nichts. Also natürlich gibt ihm das was und ist nett. Aber im Prinzip, was er will, ist dieser Mastersieg und das würde für mich heißen, er muss jetzt so schnell wie möglich gucken, dass er komplett in hundertprozentige gesundheitliche Verfassung kommt und dann lieber in die neue Saison wieder richtig flüssig einsteigen kann, da keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen hat und dann beim Masters gucken kann, ob es nicht doch noch was wird. Und also ich sehe es jetzt ehrlich gesagt auch, dass er sich womöglich wieder umentscheidet, ich weiß es nicht. Natürlich ist es beeindruckend, was er da spielt und natürlich ist Rory McIlroy. Und der kann, wenn der dann da hinter dir ankommt, kannst du da auch wirklich Angst kriegen und weil du genau weißt, ach du meine Güte, der ist halt in der Lage, die Löcher 12, 13, 14, 16, 17 im Birdie zu spielen. Dummerweise war halt an der 11 ein Bogey, was auch, also wenn das nicht gewesen wäre, wäre es noch knapper geworden. Und das ist dann halt, also das würde ich nicht gern hinter mir haben, sozusagen als Ergebnisbedrohung. Und aber ich sage es einfach mal, er ist nicht 100% offensichtlich körperlich fit, nach eigener Aussage. Wir sehen das nicht, aber das ist offensichtlich so und da muss er was dafür tun.
Also warten wir mal ab, wie er sich entscheiden wird. Unseren Rat sollte er jetzt gehört haben. Robert Karlsson, Dritter, der Schwede, der 48-Jährige, also noch mal ein bisschen an der Uhr gedreht, seine Karriere noch mal neu belebt. Der Mann kann es immer noch. Bogey an der 4, danach 1, 2, 3, 4, 5 Birdies, eine 66 am Ende gespielt. Tolle Schlussrunde vom Schweden. Aber nicht ganz so toll wie die 63, die Florian Fritsch auf seiner Schlussrunde gespielt hat. Die hat ihn nochmal 14 Plätze nach oben gebracht auf den geteilten vierten Platz und damit auch in Richtung der Tourkarte für die neue Saison. Wir hören mal rein in das Interview der Kollegen der European Tour. Ich habe mal die Fragen übersetzt. Florian, eine bogeyfreie 63. Erzählen Sie uns was dazu.
Ja, also ich bin absolut hin und weg. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme hier in diese Woche rein und meine Gesamtsituation sah nicht ganz so rosig aus. Ich habe Portugal ausgelassen und bin jetzt hierher gegangen. Mein erstes Turnier von meinen letzten Vieren. Und dass ich jetzt dann vor allem so eine Finalrunde spiele und am Ende dort bin, wo ich jetzt bin, das ist natürlich für mich absolut fantastisch und ein Riesenwechsel in Momentum für den Rest des Jahres.
Wo lag heute der Schlüssel zur Runde?
Auf jeden Fall der Putter. Also ich habe stark geputtet. Wenn ich dann mal das Grün verfehlt habe und ich einen ordentlichen Chip gemacht habe, konnte ich mich retten aus 1 bis 2 Metern. Und ich habe definitiv einige gelocht aus mittlerer Distanz. Und das muss man einfach machen bei so einer Runde. Also man haut sie nicht immer 1-2 Meter hin, sondern da muss auch mal ein mittlerer und länger fallen.
Das Resultat nimmt auch ein bisschen Druck jetzt im Race to Dubai und natürlich mit Blick auf die neue Saison.
Ja, ganz klar. Also so wie es Anfang der Woche aussah, wäre ich nächstes Jahr auf der Challenge Tour unterwegs. Und so wie das Preisgeld hier aufgebaut ist, denke ich mal, gibt es einen großen Sprung für mich auf der Access-Liste sowie auf der Race to Dubai-Liste. Und wo ich dort aber am Ende sein werde, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine, wir haben noch einige Spieler da draußen, deswegen da müssen wir noch warten und morgen früh wissen wir dann mehr.
Und wir wissen mehr, Desiree, wir wissen, wo Florian Fritsch mittlerweile im Race to Dubai liegt.
Ja, das ist immer gemein für die Spieler, die dann da stehen und Interviews geben müssen und eigentlich noch gar nicht genau wissen, wo sie dann platziert sind. Florian Fritsch liegt jetzt auf Platz 114 im Race to Dubai und die magische Zahl, die zu erreichen ist, ist eben die 100. Das heißt, die 100 top platzierten Leute im Race to Dubai haben die Tourkarte dann sicher für nächstes Jahr und die Top 60 spielen das Tour Championship dann in Dubai letztendlich. Das ist jetzt, also das ist außer Reichweite, also ich glaube, da lehne ich mich nicht so sehr aus dem Fenster, das ist jetzt nicht das Ziel von Florian Fritsch, aber wenn wir halt mal gucken, was noch kommt, nächste Woche steht Alfred Dunhill Links Championship an, das ist quasi um die Ecke in Schottland, da kann er problemlos hinfahren und da hat er vor allen Dingen letztes Jahr sehr gut gespielt. Also ein Platz, der eben liegt, also da und da ist das Preisgeld auch mit 5 Millionen Dollar relativ hoch, das heißt, da gibt's, es geht ja ums Geld, also weil im Golfsport ja Geld gleich Punkte ist und geht ja ums Preisgeld, was er sich quasi verdienen muss und danach wird er eingestuft im Race to Dubai. Da kann er nochmal richtig Punkte machen, dann ist die Woche drauf die Italian Open, das ist auf jeden Fall schon mal mit einer Reisestrapaze verbunden, aber das ist eins dieser hochdotierten Turniere, die 7.000 Dollar dann, 7.000, haha, kleiner Scherz, 7 Millionen Dollar dann ausschütten. Da muss er zwar hinfahren, aber da kann er natürlich auch noch was machen. Das ist in der Nähe von Mailand. Und dann ist die Woche drauf, das ist wiederum ein bisschen ein Ritt, ist dann noch die Valderrama Masters, die Sergio Garcia hostet. Und da, das ist jetzt nicht ganz so hoch dotiert, weiß ich nicht, ob er da hinfahren wird. Und dann sind wir nämlich schon wieder weg aus Europa. Dann kommt Shenzhen, da kommt also ist bei Shanghai kommt das WGC, da wird er nicht für qualifiziert sein. Dann kommen die Turkish Airlines Open. Ich weiß nicht, ob er irgendwie da in der Zwischenzeit nach in die Türkei noch gurken kann, möchte, ob das überhaupt technisch möglich ist. Ich glaube fast nicht. Und dann haben wir eben die Nedbank in South Africa, die ist außen vor und das Tourfinale in Dubai, das ist auch außen vor. Das heißt, er muss wirklich sicher in diesen Top 100 sein, weil ja auf diesen Turnieren, die er nicht spielen kann, auch noch Spieler sich nach vorne spielen können und ihn wieder nach hinten verdrängen können. Also da muss jetzt wirklich richtig was gehen nächste Woche und also ich würde sagen nächste Woche, übernächste Woche und dann Ende Oktober haben wir so ein bisschen eine Hausnummer, ob das reichen könnte oder eben nicht.
Auf jeden Fall ein ganz wichtiger vierter Platz jetzt und wichtige Punkte, um sich da überhaupt die Chance noch drauf zu erhalten. Marcel 7,96. im Race to Dubai, der hat den Cut jetzt in Großbritannien nicht geschafft. Der zweite, der Deutsche, der im Cut gelandet ist, das war Martin Kalmer, geteilter 20. Platz. Okay für ihn, minus 9 am Ende. Das Ergebnis, 3 Runden in den 60ern, eine über 71 insgesamt. Solide, was der Deutsche dort gespielt hat. Die anderen Deutschen, die haben den Cut verpasst. Heisele, 91. geteilter, Alexander Knappe und Bernd Ritthammer, geteilte 113. Auch die müssen in den nächsten Wochen noch was machen.
Ja, und also Heisele mit 136 im Race to Dubai, das ist jetzt schon, also da muss jetzt echt, also da geht so ein bisschen die Zeit aus. Marcel Siem übrigens auf Platz 96, im Moment wäre er qualifiziert, muss es aber auch gucken, dass das alles in trockenen Tüchern ist, wobei er ja durchaus da das komplette Finale spielen kann. Theoretisch beziehungsweise mit 96 natürlich nicht das Tourfinale, aber er kann das zumindest die Turniere bis dorthin spielen und dann noch Punkte sammeln. Bei den anderen wird es also auch Alexander Knappe auf 134, Ritthammer auf 131, die liegen da ganz nah beieinander, also wirklich innerhalb von 5 Plätzen, alle 3 deutschen Spieler. Ja, also wird auf jeden Fall schwierig, die müssen halt auch jetzt gute Ergebnisse kriegen und also ich sehe schon durchaus die Möglichkeit, dass ein oder zwei von denen das noch schaffen. Die haben aber jetzt halt auch, wie gesagt, die Uhr tickt so ein bisschen und es ist halt schwierig dann das Saisonfinale, wenn man dann so unter Druck ist und die Tourkarten dann auch noch erhalten muss, diesen Druck dann umzumünzen in gute Turnierleistungen. Es gibt halt auch Spieler, die davon eher beeinträchtigt werden mental. Ist ja klar, wenn du da befreit aufspielen kannst, geht es meistens besser von der Hand, als wenn du weißt, oh mein Gott, meine Existenz ist in Gefahr. Jetzt nicht die Existenz, aber halt die Tourkarte und das ist ein Teil der Existenz des Wolf-Profis, wie wir alle wissen. Insofern, das wird es noch spannend und da hoffe ich, dass die deutschen Spieler da möglichst viele davon, also der Einzige, der quasi ungefährdet ist, ist Martin Kaimer tatsächlich. Ja, das ist wirklich der Einzige, der maximal, wenn es ganz super schlecht läuft, der ist momentan auf Platz 42 im Race to Dubai. Die Top 60 gehen nach Abu Dhabi. Also wenn er jetzt wirklich ganz furchtbar schlecht spielt und die anderen ihn da alle noch überholen, dann spielt er vielleicht das Tourfinale nicht. Das wäre das absolut Schlimmste, was passieren könnte. Aber er kann nicht mehr aus den Top 100 rausfallen. Das wird nicht gehen.
Also die Zeit drängt für die Deutschen, die eben noch unterhalb der 100 liegen. Deshalb die Zeit drängt auch für uns. Wir müssen nämlich noch die LPGA abhandeln, denn da gab es auch einiges zu berichten. Unter anderem müssen wir noch aufklären, warum ich den Einstieg mit Schäfchen wählte in diese Sendung in Nur Golf hier auf meinsportradio.de und das machen wir gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
LPGA Tour, letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. In dieser Woche Mackaysen New Zealand Women's Open in Auckland, New Zealand ausgetragen. Am Ende Brooke Henderson vorne mit minus 17, 5 Schläge vor Ying Yang aus China. Dritte Heung Park bei minus 11, 6 Schläge hinter der Führenden. Und Belen Mosso, die eigentlich nach den ersten 2 Runden hervorragend gelegen hatte und sich Hoffnung auf den Turniersieg machte, die lag bei minus 9 am Ende auf dem geteilten 5. Platz. Und sorgte im Grunde auch für den meisten Gesprächsstoff, die sie bei diesem Turnier, denn die hatte sich unheimlich aufgeregt über die Wetterbedingungen, aber noch mehr darüber, dass die LPGA Tour trotz der Wetterbedingungen die Spielerin rausgeschickt hat. Und da hat sie das Zitat gebracht, wir sind ja auch nur Schafe oder wir werden behandelt wie Schafe.
Ja, kann ich ihren Unmut aber verstehen, weil ich habe mir das extra auch nochmal angeschaut. Das war wirklich so, die waren draußen, sie war in einem Flight auch mit Brittany Lindsey-Kam, die sich ähnlich geäußert hat, die war auch wirklich empört. Und Belen Mosso stand auf dem Grün, und hat geputtet. Und also ich weiß nicht, ob es nach dem Treffmoment war überhaupt, also ich hoffe ja. Aber da hat es also wirklich so gestürmt, das waren fast Hurricane-ähnliche Böen, die da über den Platz gingen, dass dann diese Schilder, diese Werbeschilder, Banden, was da so halt so aufgestellt ist auf so einem Golfplatz bei einem Turnier, dann übers Grün geflogen sind und die sich wirklich in Sicherheit bringen mussten vor so fliegenden Objekten. Und die konnten auch ihre Schirme fast nicht mehr festhalten, die Caddies, und der andere Caddy hatte die Fahne in der Hand und das Bag und ist auch schon fast umgefallen. Also das war wirklich nicht lustig. Und Brittany Lindsey-Kam hat auch geguckt, dass er sich da in Sicherheit bringt. Und Belen Mosso kritisiert da zu Recht, dass die dann halt rausgeschickt werden. Also bei so einer bei solchen Witterungsbedingungen spielst du nicht mehr Golf, Punkt aus. Also auch wenn du ein Turnier durchbringen musst. Und wir haben öfter mal so eine Diskussion, aber ganz so krass, wie es jetzt da in Neuseeland war, habe ich es tatsächlich auch selten erlebt. Und sie sagt halt, die Schafe ziehen halt darauf ab, dass halt die LPGA da keinerlei, ja, wie soll ich sagen, keinerlei Beschwerden der Spielerin irgendwie akzeptiert. Die schicken die halt raus und lassen sie spielen. Und das ist halt so wie Schafe, die man halt rausschickt nach dem Motto, geht mal auf die Wiese. Ja. Und insofern kann ich ihren Unmut verstehen. Und dieser Unmut hat möglicherweise unter anderem auch dazu geführt, dass sie ihre wirklich katastrophale Schlussrunde, also die hat eine 78 gespielt, also ein Bogey nach dem anderen und auch mal gerne ein Double Bogey, dass sie mit dieser Schlussrunde dann komplett sich aus dem Wettbewerb geschossen hat, weil vielleicht hängt das dann einfach auch zu sehr nach, diese Aufregung. Und das ist halt schade, also da hat sie wirklich auch Pech gehabt.
Und sie hatte ja noch mehr Grund, sich zu ärgern. Sie hatte nämlich ein Hole-in-One geschlagen, so viel erstmal kein Grund, sich zu ärgern. Nur das Auto, was dafür ausgelobt wurde, das hat sie nicht gekriegt, weil sie nämlich nicht am Wochenende dieses Hole-in-One gespielt hat, sondern noch am Donnerstag bzw. am Freitag. Auf einer dieser beiden Runden ist es ihr gelungen und das Auto gab es nur für Hole-in-Ones, die am Wochenende von einer der dort dann ausgesteckten Pin-Positions dann erzielt wurden. Also von daher mehrfach Pech gleich für Billen Moso. Die hatte dann wirklich die A-Karte an diesem Wochenende gezogen. Anders Brooke Henderson, die dann mit einer 69 am Ende ihren Sieg abgesichert hat. 5 Schläge Vorsprung, ich hatte es schon gesagt. Und ja, auch später in der Pressekonferenz darüber sprach, wie man sich denn an solche Bedingungen anpasst. Oder wie sie es geschafft hat.
It's really crazy. The weather has been unbelievable, really. You know, high winds and rain. And, you know, I feel like Britt and I did an extremely awesome job of, you know, adapting to all those conditions and playing it, which I think is great. And, you know, all day yesterday I was just trying to play the best that I could to, you know, overcome that one shot deficit, but also in case the tournament got cut short or something, I was just trying to get up front. And, you know, I, that drive and that push to keep making birdies, I think, is what got me in this position, which is really cool. And yeah, you know, normally this golf course doesn't really suit my game, you know, coming in. When I saw that it was this style, you know, I didn't really know how I was going to play. But, you know, it gives me a lot of confidence moving forward, you know, the British Open and things like that, knowing that I can play well in mixed golf courses, especially in terrible conditions like we had the last 2 days.
Also gutes Momentum hält einen dann auch nicht oder pusht einen dann auch über einen Platz, den man eigentlich gar nicht so mag und über ein Wetter, was man auch lieber vergessen möchte.
Ja, da hat sie sich aber schon sehr abgebrüht gezeigt, nicht temperaturkonform wahrscheinlich. Also die waren alle natürlich in heftiger Regenkleidung unterwegs. Brooke Henderson sagt, ja, bringt es im Prinzip auf den Punkt. Also zum einen diese Sache mit der Platz liegt mir nicht. Ja, natürlich gibt's Plätze, die den Spielweisen der Spieler nicht so liegen. Das ist immer ein bisschen davon abhängig. Spielst du den Draw, spielst du den Fade eher schon mit den Abschlägen. Das kann dann mal besser, mal schlechter passen. Aber wie sie so richtig auch schon sagt, für British Open, sprich Plätze, die jetzt offensichtlich ihr nicht so liegen, Schrägstrich, die man nicht so gerne mag. Also Spielerinnen von der Klasse von Brooke Henderson können im Prinzip alle Plätze eigentlich spielen, würde ich mal sagen. Die mögen es vielleicht nicht ganz so gerne und da ist sie wirklich gut mit zurechtgekommen und auch mit dem Wetter letztendlich. Da ist dann auch manchmal ein bisschen Glück dabei, welcher Windlage bist du jetzt dann gerade draußen und in welcher Windlage sind die anderen, wobei jetzt Belen Moso ja in ihrer unmittelbaren Nähe rausgegangen ist, aber sie hat sich da nicht beeindrucken lassen und das ist auch so ein Ding, wir hatten ja mal so eine ähnliche Situation auch mit Torbjørn Olesen bei einem European Tour Turnier, der dann eine Regelentscheidung praktisch nicht gut verdaut hat und der eben das noch 2 Tage lang nachhing. Insofern gehe ich davon aus, dass es durchaus möglich ist, dass Billen Muss oder eben da am Tag danach immer noch so sauer war, dass er dann eben auch eine schlechte Runde gespielt hat und dann schafft es halt diejenige, die mit den Bedingungen am besten zurechtkommt und das war in diesem Fall Brooke Henderson und hochverdient, wie ich finde.
Also kein Opfer der Bedingungen geworden. Deutsche waren auch nicht unter den Opfern, weil keiner am Start waren in Neuseeland. Da hat sich keiner die Reise da unten hin dann gegönnt beziehungsweise die Reise gewagt. Keine weiteren Spesen auf das Konto draufgeholt. Das war's zunächst dann mal für diese Woche hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir sind nächste Woche dann wieder für euch dabei, dann mit den aktuellen laufenden Turnieren und allem Wichtigen zur aktuellen Golfwoche hier bei uns. Immer montags im laufenden Programm und ab Montagmittag schon als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und bei iTunes. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.